Domradio Reisen.
Nürnberg, Wittenberg, Weimar. Vielerorts wird in diesem Jahr Lukas Cranach gewürdigt, der Jüngere. Am 5. Oktober ist sein 500. Geburtstag. Mit ihm rückt das Gesamtschaffen der Cranach-Werkstatt in den Blickpunkt. Schon der Vater war ein berühmter, geschäftstüchtiger Maler. Er war ein Freund Luthers und übernahm auch Aufträge der katholischen Kirche. Die Cranachs gelten als die Maler der Reformation und neben Dürer als die berühmtesten Virtuosen der Renaissance. Und wir sind ihnen heute auf den Spuren. Zum einen im Frankenland, zum anderen in Thüringen. Nürnberg, Wittenberg, Weimar. Vielerorts wird in diesem Jahr Lukas Cranach, der Jüngere, gewürdigt. Am 5. Oktober denken wir an seinen 500. Geburtstag. Damit wurden auch einige Ausstellungen über diesen Maler gemacht. Und dabei ist die Rede von Lukas dem Jüngeren. Und Lukas Cranach, der Ältere, das ist dessen Vater. Die haben in einer Werkstatt zusammengearbeitet, haben viele Bilder sehr ähnlich gemalt, dass es anfangs schwer war, das zu unterscheiden. Sie haben so richtig eine Marke in der damaligen Zeit geschaffen. Also der Vater hatte die Werkstatt aufgebaut, der kam nach Wittenberg, der war mit Luther befreundet und wurde damit zum wichtigsten Maler der Reformation. Und sein Sohn, der führte das Werk dann fort.
Cranach der Jüngere und natürlich auch sein Vater Cranach der Ältere. Also diese Malerfamilie Cranach und ihre Werkstatt, die haben ja eigentlich das Image der Reformation geschaffen, wenn man so will. Im Auftrag der Kurfürsten haben sie eine gewisse Marke kreiert, unter der dann die Reformation auch in Bildern, in Gemälden, in Druckgrafiken verbreitet wurde in Deutschland und bekannt gemacht wurde.
Das sagt Dr. Friedegund Freitag. Sie ist Kuratorin auf Schloss Friedenstein in Gotha. Da war eine wichtige Cranach-Ausstellung zu sehen und die Bilder der Cranach-Werkstatt verbreiteten die Reformation, die zeigten die wichtigsten Darsteller. Und das Bild, das wir von Luther heute haben, das beruht auf den Bildern der Cranach-Werkstatt. Aber auch die Förderer der Reformation, also die sächsischen Kurfürsten, die wurden auch sehr oft gemalt.
Man zeigt dem Publikum, der Öffentlichkeit, also nicht nur den Adligen, die sowieso in die Schlösser kommen, sondern auch dem gemeinen Volk, das vielleicht nicht so gebildet ist, dass es lesen und schreiben kann. Man zeigt ihm, wer sind jetzt die wesentlichen Protagonisten der Reformation, also zum Beispiel die sächsischen Kurfürsten, die sich hinter Luther gestellt haben, Friedrich der Weise, sein Bruder Johann der Beständige und der Sohn Johann Friedrich der Großmütige. Und von diesen gibt es wirklich ganze Serien an Bildern, die die Cranach-Werkstatt geschaffen hat und die dann verbreitet wurden.
Die Cranach-Familie schuf tausende Werke auch für die katholische Kirche. Der Erfolg der Werkstatt beruht vor allen Dingen auf dem einheitlichen Stil. Also während Albrecht Dürer, der war Zeitgenosse, der hat den Angestellten seiner Werkstatt viel mehr künstlerischen Freiraum gelassen. Bei Cranachs gab es enge Vorgaben. Das ist aber auch dann das Geheimnis ihres Erfolges. Also dieser Marke, wie eben Dr. Friedegund Freitag erklärt hat. Das Markenzeichen auf allen Bildern ist eine Schlange.
Man kann den Sohn nicht getrennt vom Vater betrachten, weil er hatte natürlich dann einen eigenen Stil entwickelt. Oder sagen wir mal, er hatte sogar mehrere Stilformen, die er variieren konnte, je nachdem, für welchen Auftraggeber er gearbeitet hat. Während es die ernestinischen Kurfürsten und Herzöge waren, dann hat er andere Bilder gemalt, als wenn er für ihre Vettern in Dresden gearbeitet hat. Also er hatte eine ungeheure Vielseitigkeit, aber natürlich da sowohl der Vater Cranach als auch der Sohn daran interessiert waren, ihr Werk weit zu verbreiten, konnten sie ja nicht alleine arbeiten. Sie waren auf eine große Werkstatt angewiesen und in dieser Werkstatt waren die Künstler natürlich auch angehalten, diesen spezifischen Cranach-Stil ebenfalls sich anzueignen, wo dann vielleicht Cranach Vater oder Sohn noch ein paar persönliche Pinselstriche gesetzt hat, aber damit auch jeder Auftraggeber überzeugt sein konnte, er kauft dort einen echten Cranach, selbst wenn es vielleicht nur eine Schülerarbeit war.
Bis heute ist es eine Herausforderung an die Kunsthistoriker, bei den Bildern der Cranachs zwischen Vater- und Sohnbildern zu unterscheiden. Und dieses Thema, das zieht sich wie ein roter Faden auch jetzt durch unsere Sendung über die Cranachs. Also wir suchen Orte auf, wo sie gewirkt haben. Wir versuchen uns dieser Familie anzunähern und tun das zunächst in Kronach in Oberfranken. Dort wurde Lukas Cranach der Ältere, also der Vater, geboren, so um das Jahr 1472. Und schon mal der Hinweis, die Ausstellung Bild und Botschaft, Cranach im Dienst von Hof und Reformation im Herzoglichen Museum in Gotha war die zu sehen und bis Ende November wird sie auf Schloss Wilhelmshöhe in Kassel gezeigt. Domradioreisen. Heute auf der Spur von einer Malerfamilie. Und es klingt ein bisschen komisch vielleicht, wenn ich heute von Lukas dem Älteren oder von Lukas dem Jüngeren spreche. Hängt aber damit zusammen, dass bei der Familie Cranach Vater und Sohn, also einer der Söhne, die gleichen Vornamen hatte und man dann eben die beiden auch in der Kunst, wenn es um Malerei ging, unterschieden hat. In Lukas Cranach, den Älteren und den Jüngeren. So, also der Jüngere wurde am 5. Oktober vor 500 Jahren geboren. Und das ist der Anlass dafür, dass eben viele Ausstellungen stattfinden, dass Lukas Cranach gewürdigt wird. Wenn man von dem Jüngeren spricht, kann man das nicht getrennt vom Vater tun, von Lukas dem Älteren. Also denn der Vater gründete die berühmte Malerwerkstatt in Wittenberg und dessen Lebensweg beginnt in Franken und in Cronach wurde er geboren. Also dort sind wir erstmal unterwegs jetzt gerade in Domradio Reisen und dort werden natürlich auch die Werke der Familie Cranach gezeigt.
1472, schätzt man, ist Cranach hier in Cronach geboren. Es gibt keine Geburtsurkunde, man weiß nur, dass es ihn gab.
Sagt Kunsthistoriker Alexander Süß vom Tourismus- und Veranstaltungsbetrieb der Lukas-Cranach-Stadt Cronach. Über die frühen Lebensjahre von Lukas Cranach dem Älteren ist wenig bekannt. Und dann taucht er plötzlich zwischen 1495 und 1498 in einem ganz anderen Zusammenhang auf, und zwar in den Gerichtsbüchern.
Es gab einen Beleidigungsprozess zwischen der Familie Cranachs, die Maler hieß, und den Nachbarn, die Donat hießen. Und in diesem Prozess ist Cranach auch als Zeuge aufgetreten und er wurde mehrfach von seinem Vater, der ebenfalls Maler war, nicht nur so hieß, sondern auch Maler war, entschuldigt mit dem Hinweis, dass er gerade nicht in der Stadt weilte. Und das würde sich eben in etwa decken mit dem Alter und der Phase der Gesellenzeit.
Diese Gesellenzeit von etwa 2 bis 3 Jahren dürfte er sowohl im elterlichen Betrieb in Cronach als auch auf der Wanderschaft verbracht haben. Biografisch taucht er erst wieder um 1500 in Wien auf. Ab 1505 lässt sich sein Lebensweg klar verfolgen, denn da wurde Lukas Cranach der Ältere von Kurfürst Friedrich dem Weisen als Hofmaler nach Wittenberg berufen. Er hat ein breites Spektrum künstlerischer Aufgaben. Er entwirft Medaillen, Wappen, Kostüme, Festdekorationen, bemalt Schlitten und Wagen. Er bekommt 100 Gulden im Jahr. Zusätzliche Leistungen werden extra bezahlt. Vermutlich 1512 heiratete Cranach. Aus dieser Ehe gingen 5 Kinder hervor. Die erstgeborenen Söhne Hans und Lukas arbeiteten später in der Werkstatt des Vaters mit. Cranach betätigte sich auch anderweitig. So führte er ab 1520 die einzige Apotheke in Wittenberg, war mehrere Jahre Bürgermeister und 30 Jahre Ratsmitglied. Außerdem besaß er zahlreiche Immobilien. In der Malerei überrascht die Themenvielfalt, die sich zum Beispiel in der Fränkischen Galerie auf der Festung Rosenberg in Cronach in vielen großartigen Gemälden widerspiegelt.
Mit Werken aus dem Bereich Porträtmalerei, Landschaft, Mythologie, aber auch moralisierende Themen aus Neuem und Alten Testament und vor allem die reformatorischen Lehrbilder. Dagegen gesetzt sind religiöse Themen, die sowohl im protestantischen als auch altgläubigen, also katholischen Gebieten üblich waren, wie die Schmerzensmann-Darstellung hier zu meiner Rechten, oder aber auch Beispiele aus der Produktion für die katholischen Gebiete. Cranach war ja ein Künstler, der beide Seiten, wenn man das so formulieren darf, belieferte mit Kunst, der sehr beliebt war. Einer seiner großen Förderer und Auftraggeber war Kardinal Albrecht von Brandenburg, ein Feudalfürst.
Cranach, der Ältere, konnte unglaublich schnell skizzieren. Sein Zeitgenosse, der Wittenberger Professor Scholl, schreibt 1508, die von Cranach dargestellten Personen könne man nicht nur sofort erleben, sie schienen sogar zu leben. Ein wunderbares Beispiel für dieses Können zeichnet auch das Gemälde Venus in Liebe mit Amor als Wabendieb aus. Ein Thema der Mythologie, die Cranach als Künstler der Renaissance wie kein anderer aufgegriffen hat. Und hier tat er noch was Unerhörtes.
Er brachte nämlich den Akt in die Kunst, ja, die Darstellung nackten Fleisches. Und das war in seiner Zeit noch keine Selbstverständlichkeit. Adam und Eva, gut, das war möglich, sittlich bedeckt selbstverständlich. Aber die Art, wie Cranach Akte auffasst, in einer, ich sage mal vorsichtig, in einer sehr sinnlichen Art und Weise, die auch vielleicht anregend wirkte beim Betrachter, das war doch was Neues. Und er hat es über diesen Schlüssel der Mythologie geschafft.
Beim Rundgang durch die vorzüglich restaurierten Säle der Fränkischen Galerie auf der Festung Rosenberg fallen natürlich auch immer wieder die Themen der Reformation auf. Es war die Zeit des religiösen Umbruchs, angestoßen von Martin Luther. Kunsthistoriker Süß weist auf ein reformatorisches Lehrbild.
Denn so wie Christus hier die Samariter im Grunde genommen bekehrt, könnte man auch Luther sehen, der die gläubigen Christen zur wahren Lehre führt. Und das verstärkt auch das Zitat aus dem Johannesevangelium: Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, dass die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit.
Lukas Cranach der Ältere hat eine außerordentliche Produktion aufgebaut. Fast könnte man sagen, er bzw. seine Werkstatt mit den vielen Mitarbeitern arbeiteten im Akkord. 45 Jahre führte er seinen Betrieb, bis er seinem Landesherrn und Kurfürsten Johann Friedrich ins Exil folgte und dann Sohn Lukas der Jüngere die Arbeit fortsetzte.
Nicht nur Lukas der Jüngere setzte die Arbeit seines Vaters fort, ebenso gab es Mitarbeiter, die in seinem Sinne Kunst fertigten, und es gab auch Nachahmer. So gibt es eine Kontinuität des Cranach-Stils über fast 100 Jahre. Monika Lübschen war in Cronach in Franken. Wenn man auf den Spuren der Malerfamilie Cranach unterwegs ist, dann ist man in mehreren Teilen Deutschlands, nicht nur in Cronach und in der Ecke rund um Nürnberg, sondern man wird auch nach Thüringen dann reisen. Und zum Beispiel ist dort in der Stadtkirche St. Peter und Paul, in der sogenannten Herderkirche, ein spät entstandener Cranach-Altar. Also gibt es viele Ausstellungen. Man kann dort in Thüringen in Weimar speziell Chorälen lauschen, Cranach sehen und Cappuccino trinken. Mehr um dieses Thema gleich in der nächsten halben Stunde. In Domradio Reisen geht es jetzt nach Nürnberg, und zwar ins Nationalmuseum. Wir sprechen über die Malerfamilie Cranach. Lukas Cranach der Ältere ist in Franken geboren. Er hat die Cranach-Werkstatt gegründet. Viele Werke wurden dort geschaffen über die Reformation. Und der Sohn Lukas Cranach der Jüngere, der ist im Oktober 1515 geboren, der hat danach die Geschäftsführung der Werkstatt übernommen. Zu den wichtigsten Ausstellungen über die Cranachs in diesem Jahr gehört eine Schau in Nürnberg. Das Nationalmuseum verfügt über eine ganz große, eine sehr umfangreiche Cranach-Sammlung. Und Monika Lübschen ist dorthin gefahren, hat sich informiert und auch erfahren, dass es viele Bilder über Luther aus der Cranach-Werkstatt gibt. Aber wir bis heute eigentlich gar nicht wissen, wie Luther nun wirklich aussah. Also das Bild, was wir von Luther haben, stammt eben aus der Feder, aus den Pinseln von der Familie Cranach.
Wir haben eine tolle, großartige Sammlung von Werken, die den gesamten Cranach eigentlich darstellen lassen,
sagt Dr. Daniel Hess, Kunsthistoriker am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Das betrifft sowohl Gemälde als auch Grafiken.
Wir haben, auch wenn das aus eigenen Beständen hergestellt ist, mit einem enormen hohen Aufwand rund 50 Grafiken und Zeichnungen neu restauriert, neu montiert und jetzt für ein Jahr in unserer Wechselausstellungshalle präsentiert.
Der gesamte Cranach, um bei diesem Begriff zu bleiben, das bedeutet Vater und Sohn Cranach, beide mit dem Vornamen Lukas. Und dann gab es da noch einen dritten Sohn, Hans.
1537 stirbt Hans, der eigentlich als Werkstattnachfolger auserkoren ist. Und Lukas der Jüngere, überhaupt nicht vorgesehen dafür, übernimmt einen riesigen Betrieb und führt den sehr erfolgreich über ganz schwierige Zeiten des Schmalkaldischen Krieges, Wechsel der Kurfürstenlinie von den Sachsen zu den Albertinern, und führt diese erfolgreiche Produktion weiter bis in die spätesten Werke.
Bis der Bruder Hans stirbt, arbeitet der Vater mit beiden zusammen. Ab etwa 1530 bis 1550 sind es dann Vater und Sohn Lukas. In den vielen Jahren der gemeinsamen Arbeit war es für den Sohn fast unmöglich, eine eigene Handschrift zu entwickeln. Möglicherweise hat der Vater dies auch absichtlich verhindert, bestimmte er doch die Linie der Malerei. Bis zu 15 Mitarbeiter führten aus, was der Meister vorgab. So ist es außerordentlich schwierig herauszufinden, wer welches Bild gemalt hat. Mitarbeiter, Vater und oder Sohn. Die Motive ähneln sich ohnehin und beide signierten mit dem Werkstattsiegel der geflügelten Schlange. Natürlich gab es im Laufe der Zeit gewisse Unterschiede in der Malerei. Beispielsweise erzählte der Sohn die biblischen Themen in eher volkstümlicher Manier und malte in feinen, zarten Farbschichten. Der Vater griff in späterer Zeit auch mal zu einem breiteren Pinsel, um Porträtierte zu gestalten. Der Jüngere charakterisierte sie etwas weniger repräsentativ, gab dafür Gestalt und ausdrucksweise enorme Lebendigkeit. In den 1540er Jahren wandte sich Lukas der Jüngere allmählich von dem konturbetonten Stil seines Vaters ab. Auch treten mythologisch-erotische Inhalte in den Hintergrund zugunsten protestantischer Themen. Wittenberg war die Stadt, die unmittelbar mit der Reformation und somit mit Luther in Verbindung stand. Als Künstler spielte Lukas Cranach der Ältere für die protestantischen Auftraggeber eine besonders wichtige Rolle. So lieferte er bereits 1519 die Holzschnittillustrationen für das erste protestantische Flugblatt. Er gab dem führenden Kopf der Reformation, Martin Luther, gleichsam ein Gesicht. Wie kein anderer prägte Cranach mit seinen vielen Bildern von Luther bis heute unsere Vorstellung vom Aussehen und Wesen Luthers. Ob diese Bildnisse jedoch wirklichkeitsnah sind, wird bezweifelt.
Es ging nicht darum, Luther zu zeigen, wie er ausgesehen hat mit 20, mit 25, mit 30, als er langsam etwas korpulenter wurde, als er krank wurde, als er gelitten hat wie Paulus, sondern es ging da vielmehr darum, ein Image auf den Markt zu werfen, das Luther ideal zeigt bei seinem Auftritt in Worms. Da sollte er nicht zu radikal erscheinen. Danach, als er dann sich versteckt auf der Wartburg, beziehungsweise von der Wartburg zurückkommt, weil in Wittenberg der Bildersturm schon tobt, da bringt Cranach die jeweiligen Images von Luther als Reformator, als Junker Jörg, als streitbarer Junker Jörg auf den Markt.
Insgesamt gäbe es noch großen Forschungsbedarf über Cranachs Werke, sagt Kunsthistoriker Daniel Hess. Erst nach seinem Tode seien zahlreiche Luther-Darstellungen entstanden, beispielsweise.
Die Bezeichnung Junker Jörg als Begriff, die gibt es vor 1570 nicht. Da war Luther schon lange tot und Cranach auch. Insofern, wir wissen letztlich nicht mit Sicherheit, wie Luther ausgesehen hat. Denn das Einzige, was wir wissen, sind die Bilder, die aus Cranachs Werkstatt kommen. Aber das sind offenbar keine authentischen Lebensbilder, sondern Images, die einen bestimmten Zweck zu erfüllen hatten. Also das sind politische Manifestationen. Da birgt Cranach noch eine ganze Menge Sprengstoff, auch innerhalb der Luther-Dekade.
Nicht nur die Malweise war beiden Cranachs gemein, sondern auch andere Funktionen und Aktivitäten. So bekleideten beide, Vater und Sohn, als Bürgermeister und Ratsherren über viele Jahre politische Ämter, führten die einzige Apotheke in Wittenberg und verfügten über beträchtlichen Grundbesitz. Es wird geschätzt, dass es zwischen 6.000 und 12.000 Cranach-Werke gibt. Holzschnitte, Ölgemälde, Kupferstiche und Radierungen.
Wer Bilder sehen möchte aus der Cranach-Werkstatt, der sollte nach Nürnberg reisen und dort sich im Nationalmuseum umschauen. Heute sprechen wir im Domradio über die Malerfamilie Cranach. Bilder zur Reformation wie Porträts von Martin Luther und einigen seiner Mitstreiter stammen allesamt von den Cranachs. Lukas Cranach der Ältere steht meist im Rampenlicht, wenn es um die Malerfamilie geht. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Werk seines Sohnes und Nachfolgers Lukas Cranach der Jüngere. Zum ersten Mal geht es um ihn auch in einer großen Landesausstellung in Sachsen-Anhalt. Kunstexperte Hans-Peter Schwanke ist im Domradio zu Gast. Guten Tag.
Guten Tag.
Welche Motive finden Besucher denn in der Ausstellung?
Ein wichtiger Schwerpunkt liegt auf Altarbildern, auf Grabmälern und auf Druckgrafiken religiösen Charakters, die den reformatorischen Lehren den Menschen vermitteln sollen. Daneben schufen die Cranachs vor allen Dingen Porträts von renommierten Geistlichen wie fürstlichen Persönlichkeiten, aber auch Unternehmern, Politikern oder hochrangigen Beamten. Und hinzu kommen Gleichnisse, allegorische Darstellungen, Jagdbilder oder Illustrationen von wichtigen Ereignissen wie beispielsweise Schlachten.
Die Cranachs betrieben eine große Bilderwerkstatt. Wie können wir uns den Betrieb vorstellen?
Lukas Cranach der Ältere, der Gründer der Werkstatt, aber auch der Jüngere, erfanden eine Reihe von Motiven, die Grundlage waren für ein Kopiersystem. Diese sehr erfolgreichen Motive konnten je nach Verlangen, je nach Nachfrage von einem stattlichen Werkstattteam aus über einem Dutzend Mitarbeitern nach Vorzeichnungen der Cranachs ausgeführt, multipliziert werden und unter Einsatz von Schablonen und Punktiermaschinen übertragen werden. Und auf diese arbeitsteilige Weise konnten Auftragsfluten rasch abgewickelt werden und die große Produktionsdichte ermöglichte eine sehr weite Verbreitung von Werken aus dieser Werkstatt.
Wie äußert sich das denn hinsichtlich der Qualität und des Stils?
Die Kranach-Werkstatt pflegte einen perfekt einheitlich justierten Stil, einen sehr plakativen Stil, und dieser beschränkt sich auf elementare Züge, die auf Wiedererkennbarkeit der Motive ausgerichtet waren. Jeder Mitarbeiter hatte im Rahmen der homogenen und seriellen Werkstattproduktion diesen Stil zu multiplizieren, hatte sich diesem Stil unterzuordnen. Kranach der Ältere hatte es verstanden, im Duktus der Zeit in kraftvollen, prägnanten Kulturlinien seine Vorzeichnungen zu gestalten, wie Röntgenuntersuchungen seiner Gemälde offenbart haben. Und etwas volkstümlich Schlagkräftiges zeichnen seine Bildfindungen aus.
Kranach der Jüngere steht bei den Betrachtungen meistens im Schatten seines Vaters. Welche Akzente hat er denn gesetzt, als er die Werkstatt seines Vaters übernahm?
Der jüngere Kranach löste sich vom idealisierten Schematismus der Serienbildnisse seines Vaters. Er arbeitete mehr individuell. Eine schnelle, routinierte Arbeitsweise mit kurzen, knappen Linienzügen in fast kritzelig anmutenden Stiftzeichnungen prägen die Vorzeichnungen des Jüngeren. In der Ausstellung ist zu sehen, wie im Ergebnis eine flächige, unscharfe, zarte Bildkonvention zum Tragen kommt, dessen pastellartige, eher dekorative Erscheinung oft als Verflachung interpretiert wird. Doch aufgrund des verbindlichen Kranach-Typs war der Jüngere in der Ausbildung einer eigenen Ausdrucksform natürlich sehr eingeschränkt. Andererseits musste er motivisch, aber auch farbgestalterisch mit der Zeit gehen und sich andererseits auch den Wünschen der Auftraggeber richten.
Was ist denn vom Motiv her typisch für den jüngeren Kranach?
Das aufgeschlagene, offene Buch als plakative Vorstellung des unverfälschten Wortes Gottes in den Händen von Reformatoren oder die außerhalb von Herrschaftspräsentationen völlig unüblichen, überlebensgroßen Ganzfigurenporträts sind eindeutig auf Lukas Kranach dem Jüngeren zurückzuführende Bildformen. Zudem verwendet er kräftigere, frischere Farben.
Welches Werk hat Sie besonders beeindruckt?
Weinberg des Herrn lautet der Titel eines der bedeutendsten Gemälde in der Ausstellung. In Kleidung und Porträts setzt Kranach der Jüngere die biblische Erzählung ins Reformationsjahrhundert. Links eines durch einen Weg zweigeteilten Weinbergs verwüsten katholische Würdenträger den Weinberg und fordern mehr Lohn, während rechts ausgewählte Reformatoren ohne Bezahlung den sprießenden Weinberg pflegen. Heute wird das berühmte Bild weniger polemisch interpretiert. Als Appell zur Einigkeit verstanden, soll es verschiedene Strömungen zusammenführen.
Kunstexperte Hans-Peter Schwanke war zu Gast im Domradio. Wir haben über Lukas Kranach den Jüngeren gesprochen, der in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist, aber dennoch lange im Schatten seines Vaters gestanden hat. Das Ursprungsland der Reformation feiert mit der Ausstellung Kranach der Jüngere 2015 dessen 500. Geburtstag. Die Ausstellung ist noch bis zum 1. November geöffnet. Herr Schwanke, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke auch.
Heute eine etwas andere Reisesendung, weil wir Künstlern auf der Spur sind. Es geht gleich zur Wartburg bei Eisenach in dieser halben Stunde von der Domradio-Reisesendung heute rund um die Kranachs. Virtuose Künstler und geschäftstüchtige Unternehmer waren sie zu den Zeiten Luthers. Und mein Name ist Dagmar Peters. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und zuhören. Die Wartburg bei Eisenach gilt als Sinnbild für deutsche Burgen schlechthin und nur wenige Kilometer entfernt im Nationalpark Hainich, da kann man mitten in Deutschland durch einen Urwald spazieren. Urwald mitten in Deutschland, das glaubt man wohl erst, wenn man selbst mittendrin steht. Beiden gemeinsam ist, dass sie zum UNESCO-Welterbe zählen. Die Wartburg ist schon seit 1999 Weltkulturerbe und dazu zählen auch das klassische Weimar und die Bauhausstätten.
Ich zog mir einen Falken, mire dann ein Jahr, wo ich ihn gezahmete, als ich ihn wollte haben.
Das ist ein Original-Minnelied, des Herrn von Kürenberg, von dem wir nicht einmal den ganzen Namen wissen, gedichtet um 1160. Eines der frühesten Beispiele des Minnesangs.
Hans Hegner ist Minnesänger. Er hat mitgespielt, als im Sommer 2006 im Festsaal der Wartburg ein Sängerkrieg ausgetragen wurde. So wie er sich vor 800 Jahren ereignet haben könnte. Gab es diesen legendären Sängerkrieg nun wirklich?
Es gibt zwei mittelalterliche Quellen, in denen ein Sängerkrieg auf der Wartburg beschrieben wird, mit teilweise historischen Minnesängern, aber auch welchen, die sonst unter den Minnesängern nicht auftauchen. Und von daher kann man schon annehmen, dass sich Wahrheit mit Sage schon im Mittelalter gemischt hat.
Doch Sängerwettstreite, die man geteiltes Spiel nannte, die hat es wohl schon um 800 gegeben, zu Zeiten Karls des Großen. Die Wartburg ist Sinnbild für deutsche Burg. Doch was macht sie zum Weltkulturerbe? Andreas Volkert.
In der offiziellen Erklärung der UNESCO heißt es, die Wartburg ist ein Paradebeispiel für eine Burg der feudalistischen Epoche, eingebettet in die unberührte Natur des Thüringer Waldes. Und die Wartburg ist ja nach wie vor die einzige Burganlage in Deutschland, die als Einzelobjekt diesen Titel tragen darf.
Feudale Burg, intakte Natur. Und dazu verkörpert die Wartburg 900 Jahre Geschichte.
Angefangen vom Minnesang, die Minnesänger Walter von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach waren nachweislich hier. Die Wartburg ist Wirkungs- und Lebensstätte der heiligen Elisabeth, die wohl bekannteste Heilige im deutschsprachigen Raum. Martin Luther war hier auf der Burg, die berühmte Lutherstube, also den authentischen Wohn- und Arbeitsraum des Reformators, den sieht jeder Besucher im Anschluss an den Führungsrundgang, ein bisschen auch das Heiligtum der Wartburg. Nach Martin Luther wurde es dann allerdings ein bisschen still um die Wartburg. Sie hatte nicht mehr die große Bedeutung, sie verfiel sogar fast ein bisschen und dann kam Goethe 1777. Er entdeckte die Burg, er begann sie zu lieben. Und er bewegte den damaligen Besitzer, das war der Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, Karl Alexander, dazu, ja, die fast verfallene Wartburg wiederzubeleben. Es wurde sehr aufwendig restauriert von 1838 bis 1890. Die Wartburg erhielt in dieser Restaurierungsphase des 19. Jahrhunderts quasi ihr heutiges Erscheinungsbild.
Der romanische Palas stammt zwar aus dem 12. Jahrhundert, doch nur zum Teil wurde die Burg schlicht romanisch restauriert. Prunkstück ist der Festsaal. Große Wandgemälde zeigen, wie man sich Mitte des 19. Jahrhunderts Mittelalter und Sängerkrieg vorstellte.
Die Musik, mit der wir hier einmarschiert sind, die gehört eigentlich hier in diesen Saal. Freudig begrüßen wir die Halle aus der berühmten Oper Tannhäuser von Richard Wagner. Ja, und mit dieser Oper Tannhäuser hat Richard Wagner der Wartburg eigentlich schon ein musikalisches Denkmal gesetzt. Im Mittelalter sah der Saal, der auch als Festsaal genutzt wurde, natürlich völlig anders aus.
Einst hatte der Saal eine flache Balkendecke. Das wird etwas bedrückend gewesen sein. Es gab wohl schon Fenster und drei Kamine. Jetzt sorgt eine prächtige Kassettendecke für gute Akustik.
Der Bayernkönig Ludwig II. War hier 1867, sah die Wartburg, sah diesen Saal und war so fasziniert, dass er zwei Jahre später den Grundstein legen ließ für seine Wartburg, das Schloss Neuschwanstein. Und diesen Saal, den gibt es auf Neuschwanstein noch einmal. Dort heißt er Sängersaal, auf der Wartburg ist es der Festsaal.
König Ludwig hatte den Saal der Wartburg genau vermessen lassen und ließ sich eine Kopie bauen. Martin Luther, vom Kaiser geächtet und vom Papst gebannt, fand Unterschlupf in der Vogtei der Wartburg. Als Junker Jörg lebte er in einem kargen Raum und übersetzte in nur 10 Wochen das Neue Testament ins Deutsche. Schon wenig später wurde die Lutherstube zur Pilgerstätte.
Authentisch ist hier der Walwirbel. Man weiß nicht so genau, wie er auf die Burg gekommen ist. Eines steht fest, er diente Luther als Fußbank. Der Tisch ist nicht der, an dem Luther hier auf der Wartburg gesessen hat. Er stammt aus dem Familienbesitz der Luthers. Man hat den originalen Luthertisch im 19. Jahrhundert durch diesen ersetzen müssen, weil der originale auch den Souvenirjägern zum Opfer gefallen ist. Genau wie der Tintenfleck, denn man hatte die Vorstellung, ein Holzspan des Luthertisches der Wartburg ist hilfreich bei Zahnschmerzen.
Und von wegen Tintenfleck. Es heißt, Luther hat den Teufel mit Tinte bekämpft. Daraus wurde die Geschichte mit dem Tintenfass, das er nach dem Teufel geworfen haben soll. Mit Tinte bekämpft meint wohl er, indem er schrieb. Doch solche Feinheiten störten die Besucher nicht. Jedenfalls ist da, wo mal ein dunkler Fleck war, der Putz gründlich von der Wand gekratzt. Doch das war gar keine Tinte.
An der Stelle stand ein Kamin, der hat gerußt. Also der Fleck war Ruß und keine Tinte. Aber jeder glaubte an die Geschichte und nahm ein Souvenir mit. Und das war ein Stück Verputz mit Tinte von Luther. Und weil die Nachfrage so groß war, wurde dieser Tintenfleck bis ins vorige Jahrhundert sogar noch regelmäßig erneuert.
Und wenn man die Wartburg besucht, dann findet man dort auch Gemälde der Kranach-Familie, über die wir heute in Domradio Reisen schon vieles erzählt haben. Torgau liegt an der Elbe zwischen Wittenberg und Dresden. Und beim Stichwort Reformation denkt man sofort an Wittenberg, vielleicht auch noch an Eisleben. Da wurde Martin Luther geboren und starb dort auch. Doch auch Torgau spielte in der Reformationszeit eine wichtige Rolle. Luther predigte dort und in Torgau wurde nach seinen Vorstellungen auch die erste protestantische Kirche gebaut. Und in Torgau ist seine Ehefrau Katharina auch begraben. Regine Heim mit einem kleinen Rundgang durch Torgau.
Als Karl V. nach der Schlacht bei Mühlberg die Elbe hier bei Torgau überquerte und sein Blick auf Schloss Hartenfels fiel, meinte er, oh, welch kaiserliche Burg.
Doch in dem gewaltigen Renaissance-Schloss residierte kein Kaiser, sondern der sächsische Kurfürst bis Mitte des 16. Jahrhunderts. Heute lässt nur noch die imposante Architektur erahnen, dass Torgau und Schloss Hartenfels weit über die Grenzen des Kurfürstentums berühmt waren. Silvia Meinl.
Lange Zeit war Schloss Hartenfels das modernste Wohnschloss in Sachsen. Selbst als die Residenz dann nach Dresden verlegt wurde, man hat hier noch viele Landtage abgehalten, Feste gefeiert und vor allen Dingen oft und viel und lange geheiratet.
So eine Hochzeit mit einigen tausend Gästen dauerte eine ganze Woche. Und nicht nur die Sachsenherrscher feierten hier. Auch ein russischer Zar hatte in Torgau seinen Sohn mit einer deutschen Prinzessin verheiratet. Doch die prunkvollen Säle gibt es nicht mehr. Sie wurden umgebaut, denn um 1800 diente das Schloss als Kaserne. Doch die Schlosskirche ist erhalten, der erste protestantische Kirchenbau.
Dieser erste protestantische Kirchenbau ist nach Luthers Ideen errichtet worden. Wenn Sie nach vorn schauen, sehen Sie den Altar als schlichten Abendmahlstisch, oben drüber gleich die Orgel. Denn die Rolle der Musik ist eine ganz große. Luther persönlich hat diese Kirche auch eingeweiht.
Die Torgauer Altstadt ist ein Kleinod der Renaissance. Ein attraktives Rathaus und viele, viele Bürgerhäuser von 1500, 1600. Das alles blieb vom Krieg verschont.
Sehr viel originale Bausubstanz aus dem 16. Jahrhundert. Man sieht viele Fassaden. Und man kann auch in einige Bürgerhäuser hereinschauen, dass man zum Beispiel ein Bürgermeisterhaus sich auch von innen anschauen kann. Herrliche Kassettendecken, wunderbare Wandvertäfelungen, alles im Original und eine Stube, wo bald 40 Engel auf uns herabschauen.
Die geschnitzten Türen und kunstvollen Decken und Wandmalereien von 1600 etwa hatte man hinter Holzverkleidungen gefunden.
Martin Luther meinte, Torgaus Bauten übertreffen in ihrer Schönheit alle aus der Antike. Selbst der Tempel des Königs Salomo war nur aus Holz.
Das Haus Katharinenstraße Nummer 11 hatte nicht so einen wohlhabenden Besitzer, vermittelt uns aber auch die Stimmung vergangener Zeit. Es beherbergt die Katharina-Luther-Stube. Katrin Niese.
Sie ist vor der Pest aus Wittenberg geflohen und hatte dann leider kurz vor Torgau einen schweren Unfall. Sie ist aus ihrem Wagen gestürzt, hat sich das Becken angebrochen, hat eine Lungenentzündung bekommen und wurde in diesem Haus gepflegt, bis sie dann aber im Dezember 1552 hier gestorben ist.
Im Erdgeschoss wird über das Leben von Luthers Ehefrau informiert. Ein Torgauer Ratsherr hatte ihre Flucht aus dem Kloster ermöglicht, als 24-Jährige zusammen mit 11 anderen Nonnen. Nach Station in Torgau kamen sie nach Wittenberg.
Sie hatte sich eigentlich in Wittenberg in einen jungen Theologiestudenten verliebt. Dessen Familie war aber nicht begeistert, dass er eine entlaufene Nonne heiraten wollte. Dann wurde von Luther ein älterer Pfarrer für sie ausgesucht. Der war aber ein ganzes Stück älter als sie und Da hat sie gesagt, na, euch würde ich heiraten.
Gleich um die Ecke trägt ein stimmungsvolles Restaurant den Namen Herr Käthe.
Luther hat seine Frau immer liebevoll Herr Käthe genannt. Käthe einfach als Spitzname von Katharina und Herr, weil sie wirklich zur damaligen Zeit für eine Frau recht selbstbewusst war und die ganze riesige Wirtschaft so gut organisiert hat wie eigentlich ein Mann.
Die große helle Marienkirche von Torgau hatte innen schwer gelitten, als sie 1813 Lazarett war. Nun ist sie stilgerecht wiederhergestellt. An der Kanzel sehen wir noch ein mittlerweile seltenes Zeitglas. Sieht aus wie eine große Eieruhr. Das Zeitmaß für die Predigt.
Martin Luther schon sagte ja, tritt frisch auf, tu's Maul auf, hör bald auf.
In dieser Marienkirche predigte Martin Luther und hier ist auch das Grab seiner Katharina. Auf der Grabplatte steht uns seine selbstbewusste Frau gegenüber.
Sie ist am 20. Dezember 1552 verstorben. Es ist dann zu lesen, ein großer Trauerzug, der ging durch die Straße, die zur Residenz führte, bis in die Stadtkirche St. Marien. Wenn man sich so überlegt, mitten im 16. Jahrhundert wird eine bürgerliche Frau in dieser Kirche beigesetzt. Das ist doch schon eine große Achtung und Wertschätzung.
Und zeigt doch die Stimmung damals in Torgau.
Regine Heim war für uns in der Lutherstadt Torgau. Domradio Reisen. Heute sind wir Malern auf der Spur, den Malern aus der Familie Kranach. Und es gibt tatsächlich auch einen Reiseführer dazu, Wege zu Kranach, ein Kulturreiseführer. Da sind die 13 Kranachstädte alle genannt. In Nürnberg und Kronach waren wir heute schon, Eisenach, Erfurt und Weimar ist auch schon genannt worden, dann gehört aber noch Coburg dazu, Gotha, Neustadt an der Orla, Schneeberg, Meißen, Dessau, Roßlau, ja, die Lutherstadt Wittenberg und Torgau haben wir heute auch schon erwähnt. Da sind viele schöne Routen drin, es ist also die Kunsthistorik zum einen berücksichtigt, zum anderen aber eben auch kann man eben auf den Spuren der Maler, aber auch auf den Spuren Luthers unterwegs sein und schöne Städte für sich entdecken. Dort sind dann auch eben im Einzelnen noch sehr schöne mögliche Touren verzeichnet. Also Wege zu Kranach, ein Reiseführer aus dem Mitteldeutschen Verlag.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Mitte der 50er Jahre Nachkriegszeit in Süditalien. Das Ziel vieler Träume war Amerika. Und was lässt ein Süditaliener sich so richtig als Amerikaner fühlen? Rock'n'Roll, Tanzen, Camel-Zigaretten rauchen. Whisky-Soda war damals auch ein beliebtes Sehnsuchtsgetränk. So träumte sich also mancher Landbewohner ins Leben einer amerikanischen Metropole. Zumindest beschreibt es der Sänger Renato Carosone in seinem Lied Tu, Wo, Fa l'Americano. Du bist ein Möchtegern-Amerikaner. Manch einer wird vielleicht dieses Lied kennen aus dem Mund einer bekannten Sängerin, nämlich Sophia Loren. Und sie hat es in dem Film Es begann in Neapel gesungen. Ja, und wir hören jetzt dieses Lied vom Pianisten und Sänger Giovanni Costello aus Düsseldorf. Also eigentlich stammt er aus Perugia in Umbrien, aber die Musikkarriere hat ihn mittlerweile in Deutschland stranden lassen. Er ist diplomierter Pianist und Komponist und hat sich zur Aufgabe gemacht, ein bisschen deutsche Vita nach Deutschland zu bringen. Tu, Wo, L'Americano von Giovanni Costello. Hier